Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Der blutige Machtkampf am Nil. In verschiedenen Städten liefern sich Mursi-Anhänger und Gegner wieder Straßenschlachten. Der amerikanische Präsident hat die Gewalt verurteilt. Dann der neue Chefdiplomat an der Aare. Jeffrey R. Sellers vertritt die Interessen der USA. Er ist ziemlich gefordert.
I think what it means for the United States is that we have two democracies, both vibrant, who have chosen to disagree.
Die Schweiz und die USA haben sich entschieden, unterschiedlicher Meinung zu sein, sagt er zum Bankenstreit. Und schließlich Vorhang auf.
Man sieht Kleiderständer, große Kleiderständer, an deren oberem Ende die Köpfe von verschiedenen Tieren angebracht sind, auf zwei Staffeleien.
Theater auch für Blinde. In Zürich zeigt man, wie das geht. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. In Ägypten ist es am Nachmittag wieder zu Gewalt gekommen. Die Muslimbrüder haben offenbar ein Regierungsgebäude gestürmt. Zur aktuellen Lage der Bericht von Christoph Wüthrich.
Die Muslimbrüder geben sich nicht geschlagen. Das war klar, nachdem die Polizei gestern die zwei Protestcamps in Kairo mit Bulldozern, Tränengas und tödlichen Schüssen geräumt hatte. Die Anhänger des gestürzten Präsidenten Morsi riefen heute zu Kundgebungen in Kairo, Alexandria und einer ganzen Reihe weiterer Städte auf. Am frühen Nachmittag schon war in Alexandria ein Protestzug unterwegs und nur wenig später kam die Meldung aus Kairo. Mehrere hundert Muslimbrüder hätten ein Regierungsgebäude gestürmt und in Brand gesetzt. Offenbar handelt es sich um die Verwaltung der Stadt Gizeh, die direkt an Kairo anschließt und die für ihre Pyramiden bekannt ist. Ein Sprecher der Muslimbrüder sagte, die Wut seiner Leute sei außer Kontrolle. Das Innenministerium ermächtigte daraufhin die Polizei, mit scharfer Munition auf Demonstranten zu schießen, die öffentliche Einrichtungen angreifen. Auf den Friedhöfen Kairos begraben die Angehörigen die Toten der Polizeiaktion von gestern. Die Behörden haben die Zahl der Opfer mehrmals nach oben korrigiert. Im Moment liegt die offizielle landesweite Zahl der Toten bei 525. Muslimbrüder sprachen aber von 2000 oder sogar 3000 Toten. Es ist möglich, dass niemand wirklich die Übersicht hat. Inzwischen hat sich US-Präsident Obama zur Eskalation in Ägypten geäußert. Er trat an seinem Ferienort vor die Kameras und verurteilte die Gewaltaktion von gestern. Er kündigte an, dass mit Ägypten vorerst keine gemeinsamen militärischen Übungen mehr stattfinden. Zuvor hatten die Regierungen in Paris und Berlin jeweils den ägyptischen Botschafter einbestellt und ein Ende der Gewalt verlangt. In Bern lud das Außendepartement den ägyptischen Botschafter ins Bundeshaus ein. Es rief die ägyptischen Sicherheitskräfte zur größten Zurückhaltung auf. In Kairo teilte die Regierung mit, sie werde den, Zitat, terroristischen Akten der Muslimbrüder entschlossen entgegentreten.
Christoph Wüthrich war das und wir sprechen gleich mit einer Ägypterin darüber, weshalb sie die Generäle noch immer als Retter der Demokratie sieht. Nach den Nachrichten mit Yvonne Lambrica.
Das Zugunglück im waadtländischen Grand Chemernon von Ende Juli ist offenbar auf menschliches Versagen zurückzuführen. Der Lokführer des Regionalzugs Richtung Moudon habe bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof ein Signal überfahren, das auf Halt gestanden sei, schreibt die Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle. Sie bestätigt damit die ersten Vermutungen nach dem Unglück, das ein Todesopfer und mehr als 20 Verletzte forderte. Laut der Unfalluntersuchungsstelle gehen die Abklärungen weiter. Allfällige Sicherheitsempfehlungen würden erst später erlassen. Im Juli sind in der Schweiz rund 1800 Asylgesuche eingereicht worden, wie das Bundesamt für Migration mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Zahl der Asylgesuche um fast ein Fünftel. Im Vergleich zum Juli vor einem Jahr ging sie um gut ein Drittel zurück. Am meisten Asylgesuche stellten im Juli Personen aus Eritrea, Nigeria und Syrien. In Bern haben die Gegner des Epidemiegesetzes vor den Medien ihre Argumente dargelegt. Dem Komitee gehören sowohl bürgerliche wie linksgrüne Kreise an. Über das Gesetz wird am 22. September abgestimmt. Es enthält nach Meinung der Gegner zu viele unklare Begriffe. Die Behörden könnten viel zu schnell eine Notlage deklarieren, um dann für gefährdete Gruppen der Bevölkerung ein Impfobligatorium zu verfügen. Bei mehreren Bombenanschlägen in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind mindestens 32 Menschen getötet worden. Dutzende wurden verletzt. Laut den Behörden explodierten in verschiedenen Stadtvierteln Autobomben, zwei davon in der Nähe des Kulturministeriums. Die Gewalt zwischen Sunniten und Schiiten hat sich in Irak in den letzten Monaten verschärft. Seit einigen Wochen führen Sicherheitskräfte eine Offensive gegen Aufständische durch. Dennoch werden fast täglich Anschläge verübt. Brasilien will sein Bildungs- und Gesundheitssystem verbessern mit Milliarden aus dem Ölgeschäft. Nach dem Senat hat auch das Abgeordnetenhaus ein entsprechendes Gesetz genehmigt. Demnach sollen 3/4 der Milliarden in die Bildung investiert werden und 1/4 in das Gesundheitswesen. Das Geld stammt von Ölkonzernen, das sie dem Staat für Bohrlizenzen zahlen. Bei Protesten der vergangenen Monate hatten Demonstranten vor allem ein besseres Bildungs- und Gesundheitssystem gefordert. Die Nachfrage nach Gold ist weltweit eingebrochen. Das meldet der Branchenverband der Goldindustrie. Demnach lag der Bedarf nach Gold im zweiten Quartal noch bei rund 850 Tonnen. Das ist ein Rückgang von 12% verglichen mit dem Vorjahr. Es ist der tiefste Quartalswert seit 4 Jahren. Experten sehen die Ursache vor allem bei Anlegern in den USA, die in letzter Zeit wieder mehr in Aktien und Immobilien investierten, statt in Gold. Der polnische Schriftsteller und Satiriker Sławomir Mroczek ist in seiner Wahlheimat Südfrankreich 83-jährig gestorben. Das teilte sein Verlag in Warschau mit. Zu seinen bekanntesten Werken gehört das Theaterstück Tango aus dem Jahr 1964, eine Abrechnung mit dem Totalitarismus. Der große Durchbruch war Mroczek einige Jahre zuvor gelungen mit dem Sketch «Die Polizei». Der Wingsuit-Springer, der gestern im Wallis tödlich verunglückt ist, war ein bekannter Extremsportler. Wie britische Medien berichten, handelt es sich um jenen Mann, der vor einem Jahr bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in London als James Bond verkleidet aus einem Helikopter sprang. Der Brite war gestern bei Trion in Unterwallis in einem Wingsuit gegen einen Berggrat geprallt und hatte dabei tödliche Verletzungen erlitten. Wingsuit-Springer fliegen in Flügelanzügen mit Stofflächen zwischen Armen und Beinen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.982 Punkten, minus 1,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.159 Punkten, minus 1,2%. Der Euro wird zu 1.23,85 Franken gehandelt, der Dollar zu 93,35 Rappen. Das Wetter. Heute Abend bleibt es weiterhin größtenteils sonnig, die Nacht wird überall klar. Morgen gibt es erneut einen mehrheitlich sonnigen Sommertag mit nur wenigen Quellwolken in den Bergen. Die Temperaturen steigen im ganzen Land auf warme 27 Grad, im Wallis bis 30 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News mit diesen Themen. Die harte Hand der Generäle, sie ist absolut nötig, sagt Sumaya Ibrahim Huber.
Das ägyptische Militär hat den Ägyptern endlich geholfen. Jetzt wirklich ein Schlusswort für diese Terroristen zu machen.
Die Muslimbrüder sind für die Frauenrechtlerin das größte Übel. Dann die Ohnmacht von Obama. In Kairo hat sein Wort kaum noch Gewicht. Der Ehrgeiz des Diplomaten. Der neue Chef der US-Botschaft will die Schweizer Herzen gewinnen. Außerdem das Epidemiengesetz und seine Gegner. Und schließlich Kultur für alle. Weshalb beim Theaterspektakel in Zürich die Hürden für Behinderte wegfallen sollen. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt. Präsident Barack Obama hat heute nun also auch noch persönlich auf die eskalierende Gewalt in Ägypten reagiert. Er verurteilte die jüngste Entwicklung. Die Militärhilfe soll hingegen weiterfließen. Obama zaudert, weil er für das neue Ägypten keine richtige Strategie hat, glaubt unser Korrespondent in den USA, Beat Soltermann.
Barack Obamas Stellungnahme war kurz, aber voller Widersprüche, zum Beispiel, wenn es ums Demokratieverständnis geht.
While Mohamed Morsi was elected president in a democratic election, his government was not inclusive and did not respect the views of all Egyptians.
Mohamed Mursi sei zwar demokratisch gewählt worden, aber seine Partei habe nicht alle Ägypter repräsentiert. Zwar seien die USA dagegen, wenn politischer Streit mit Gewalt gelöst würde, doch nach dem Eingriff des Militärs habe man gehofft, nun werde alles gut.
And while we do not believe that force is the way to resolve political differences, after the military's intervention several weeks ago, there remained a chance for reconciliation and an opportunity to pursue a democratic path.
Stattdessen ging's in eine andere, gefährliche Richtung.
Instead, we've seen a more dangerous path taken.
Für die USA in der Tat eine unangenehme Entwicklung. Das ägyptische Militär greift durch. Ausgerechnet das Militär. Es war schon immer der verlässlichste Partner der Amerikaner. Unter Mubarak und nach Mubarak. Mit dem langjährigen Partner will man nicht brechen, auch wenn es immer schwieriger wird, Rechtfertigungen dafür zu finden. Die Zahl der Kritiker wächst auch in den USA. Heute zum Beispiel veröffentlichten die New York Times und die Washington Post Kommentare, in denen sie die Obama-Regierung harsch kritisieren und diese ultimativ auffordern, die Militärhilfe in der Höhe von 1,3 Milliarden Dollar pro Jahr zu stoppen, wenigstens temporär. Doch Obama will weiterhin zahlen. Offenbar befürchtet er, dass der US-Einfluss auf den letzten Verbündeten in Ägypten schwinden könnte. Doch groß scheint er schon jetzt nicht mehr zu sein. Das hat viele Gründe. Ein wichtiger, die zögerliche Haltung Obamas, nicht nur in Ägypten, sondern in der ganzen Region. In Syrien zum Beispiel. Früher waren die USA gefürchtet, jetzt nicht mehr. Obama geht behutsam vor. Für militärische Abenteuer fehlt das Geld und auch die Lust beim Volk und im Kongress. Doch es fehlt auch eine kluge Strategie, wie die Supermacht USA sich auch ohne Säbelrasseln durchsetzen könnte. Obama und dessen frühere Außenministerin Hillary Clinton haben die Tragweite des arabischen Frühlings spät erkannt. Ein kohärenter Plan fehlt, wie die amerikanischen Interessen in diesem Umwälzungsprozess gewahrt bleiben können. Und so erstaunt es nicht, dass Obama heute betonte, dass Amerika die Zukunft Ägyptens nicht bestimmen könne.
America cannot determine the future of Egypt. That's a task for the Egyptian people.
Das sei die Aufgabe der Ägypterinnen und Ägypter. Die USA seien in diesem Prozess unparteiisch.
We don't take sides with any particular party or political figure.
Diese Unparteilichkeit wirkt unglaubwürdig, solange die USA weiterhin das ägyptische Militär mit Milliardenbeträgen finanzieren.
Das war Beat Zoltermann direkt aus Washington. Regierungen des Westens verurteilen das brutale Vorgehen der Generäle. Viele Ägypter und Ägypterinnen hingegen feiern sie als Volkshelden. Sumaya Ibrahim Huber ist eine pointierte Stimme aus diesem pro-militärischen Lager. Die deutsch-ägyptische Doppelbürgerin arbeitet als Beraterin für Frauenfragen und Entwicklungszusammenarbeit. Vor 2 Jahren hat sie den Sturz von Mubarak begrüßt. Auf die Ereignisse der letzten Tage reagiert sie sehr emotional. Es zeigt, wie aufgeladen die Situation in Ägypten ist. Ich habe sie gefragt, was geht da vor in ihrem Land?
In meinem Heimatland geschieht etwas gerade, was vor 2 Jahren passiert hätte sollen. Und zwar hat die Armee, also vor einem Jahr, dem Mursi oder den Muslimbrüdern die Macht gegeben. Und das war der Fehler, weil die Armee genau wusste, dass die Wahl gefälscht war. Mursi hat die Wahl nicht gewonnen. Und das ist etwas, was der Westen auch jetzt wirklich wissen muss. Es ist keine Demokratie. Die Muslimbrüder haben gedroht, wenn Mursi nicht an die Macht kommt, wird Ägypten geplündert. Und das ist genau, was gestern passiert ist. Und da hat die Armee den ersten Fehler begangen, indem sie zugesagt hat, okay, fein, plündert das Land nicht, nimmt ihr die Macht. Und deswegen, ich glaube, gestern, die Armee macht es wieder gut, weil es die Armee eigentlich dem Land zu Ungute getan hat, wie sie auf die Muslimbrüder hingehört hat und ihnen die Macht übergeben hat.
Die weltlich ausgerichteten Revolutionäre haben den Putsch gegen Präsident Mursi begrüßt. Sie stehen jetzt auch weiterhin zu ihm, selbst nach dem jüngsten Gewalteinsatz.
Ja, genau. Das Militär hat ja gefragt, Ägypter, seid ihr einverstanden? Wenn ihr einverstanden seid, dann geht raus. Und da sind viele Millionen auf der Straße gegangen, um der Armee zu sagen, hilf uns raus, hilf uns von diesen, das sind Terroristen. Das hat nichts mit Islam zu tun. Das sind Händler des Islams. Und gestern, ich habe jetzt auch wieder auf Facebook geschaut, überall, es wird begrüßt, das ägyptische Militär hat den Ägyptern endlich geholfen. Jetzt wirklich ein Schlusswort für diese Terroristen zu machen. So brutal es klingt, aber ich muss auch sagen, es ist eigentlich sehr gut gelaufen. Das Militär
hat sehr viele Tote gegeben, also hunderte von Toten.
Ja, warum? Was macht
Weil das Militär angegriffen hat und
ja, warum?
Und, nee, total geräumt
hat. Es wurde angegriffen. Das heißt, die Lager waren nicht friedlich. Was haben die ganzen Gewehre gemacht? Also um 7 Uhr in der Früh hat das Militär gesagt im Mikrofon, geht friedlich heraus. Und es hat auch Straßen geräumt, hat gesagt, alle, die friedlich, und sind auch sehr viele rausgegangen, friedlich, haben die Hände hoch in die Luft gestreckt und sind rausgegangen. Aber die Terroristen, die haben Gewehre gehabt. Das war nicht friedlich. Das ist gelogen. Das war nicht friedlich. Die Terroristen, das ist ein gespielter Film, damit sie den Westen sagen, oh, schaut das Militär, wir sind arm. Und was machen Kinder und Frauen dort? Was machen die? Die sind da nur, um als Victim sich aufzuspielen bei dem Westen, damit Amerika eingreift. Und so brutal es klingt, aber sie haben die Gelegenheit gehabt, friedlich rauszukommen. Nein, die haben zurück aufs Militär geschossen. Sie haben Gewehre gehabt.
Wenn ich Sie richtig verstehe, dann wollten Sie zwar vor 2 Jahren eine Revolution, eine breit gestützte Revolution, und jetzt ist die Mehrheit der Bevölkerung, wenn ich Ihnen zuhöre, für eine Militärdiktatur.
Das ist keine Militärdiktatur, weil das Militär ist ja gar nicht an der Macht. Es ist doch eine zivile Macht. Das Militär hat den Ägyptern geholfen. Es ist ein loyales Militär. Und das soll der Westen auch wissen. Das ist ein loyales Militär. Das Militär unterstützt die Ägypter zu zig Millionen, haben dem Militär die Macht übergeben, dass wir endlich, ihr wisst ja gar nicht im Westen, was wir da leiden unter denen, besonders Frauen. Das ist doch das Mittelalter, was die da verbreiten wollen. Das sind Terroristen, die sind auch mit Hamas zusammen. Und die spielen eine Rolle, die lügen. Und leider glaubt der Westen denen.
Offenbar auch die Mehrheit oder ein großer Teil der Bevölkerung, weil sonst hätten ja eigentlich andere Politiker die Wahl gewinnen müssen.
Mursi hat ja nicht die Wahl gewonnen. Eben.
Aber die anderen auch nicht. Die weltlich liberalen Kräfte haben sie auch nicht gewonnen.
Nee, aber es gibt jetzt viele, die sagen, die bereuen es, dass sie den Mursi gewählt haben. Und ich bin auch sehr glücklich, dass die Muslimbrüder gekommen sind. Sehr glücklich. Weil jetzt haben die sich selbst entpuppt. Die haben sich entblößt. Die schaffen es nicht. Die haben keine Strategie. Die können das nicht. Sie wollen nur Macht, Macht, Macht. Und die Altertümer bezeichnen sie als Paganism. Das muss zerstört werden. Die hätten Ägypten. Ägypten ist so ein großes Land. Es hat sie nicht verdient. Und deswegen, was wir jetzt ernten, ist, das Militär hat zu lange gewartet.
Wenn Sie nach vorne schauen, sind Sie optimistisch oder versinkt Ägypten jetzt definitiv in Gewalt und Chaos?
Ich bin sehr optimistisch, sehr. Es wird vielleicht noch ein bisschen Unruhen geben, aber langfristig bin ich sehr optimistisch. Ägypten wird wieder blühen und wird wieder auch ihren Status in der Welt bekommen.
Das war Sumaya Ibrahim Huber. Sie arbeitet als Beraterin für Frauenfragen und Entwicklungsarbeit. Es war eine Stimme aus Ägypten, einem gespaltenen Land, das hat man gehört, das gegen den Bürgerkrieg taumelt. Die Abschiedsparty des letzten amerikanischen Botschafters ist längst Geschichte. Donald Bayer Jr. hat Bern im Juni verlassen. Sein Nachfolger oder wahrscheinlich seine Nachfolgerin wartet in Washington noch auf den Segen des Parlaments. Doch zumindest der neue höchste Diplomat ist schon da. Er heißt Jeffrey R. Sellers. Vor seinem Amtsantritt in der Schweiz hat der neue amerikanische Geschäftsträger unter anderem in Deutschland und im Nahen Osten gearbeitet. Ich habe ihn gefragt, die Schweiz, wofür steht sie für Sie?
Well, that's a difficult question. I've been here only 3 weeks, but what I have been impressed with is the diversity.
Das ist eine schwierige Frage. Ich bin erst seit 3 Wochen hier. Aber was mich beeindruckt, ist die Vielfältigkeit der Schweiz, die atemberaubende Schönheit der Natur und wie warm ich hier empfangen wurde. Ich war am Nationalfeiertag auf der Rütliwiese. Ich war sehr beeindruckt von dem tiefen Stolz, den die Schweizer für ihr Land empfinden. Überall waren Fahnen und die Leute vermittelten das Gefühl, wir sind Schweizer und sehr stolz darauf.
Das ist eine große Ähnlichkeit offenbar, die wir zu den Amerikanern haben, zu ihrem Land. Sie haben ja auch einen sehr großen Nationalstolz.
I think there are many similarities between the United States and Switzerland. We're both very strong.
Ich denke, die Schweiz und die USA sind sich in vielem ähnlich. Wir sind beide sehr starke und dynamische Demokratien. Wir haben dasselbe Unabhängigkeitsempfinden und das Gefühl, dass wir wissen, wer wir sind. Wir identifizieren uns stark mit unserem Land und beide Länder haben großen Respekt vor dem Individuum.
Trotzdem, seit dem Bankenstreit hat sich das Klima abgekühlt. Viele Schweizer empfinden ihre Regierung als rücksichtslos, die USA als ein Land, das uns seine Bedingungen diktiert. Können Sie das nachempfinden?
Not really.
Eigentlich nicht. Die USA, die Schweiz und andere Länder arbeiten in einem globalen Kontext daran, die Umgehung von Steuergesetzen zu bekämpfen. Wir sind 2 Demokratien und so waren wir in der Lage, auf ein FATCA-Abkommen hinzuarbeiten mit der Zustimmung beider Länder.
Both countries have accepted that. And
we had to.
I would say that the had is a
Müssen ist ein starkes Wort. Ich würde sagen, es ging um 2 Länder, die vor sehr schwierigen Problemen standen. Sie setzten sich im Wesentlichen dafür ein, gemeinsam zu erreichen, dass die Geschäfte innerhalb des gesetzlichen Rahmens ablaufen und dafür, dass es zu einer Zusammenarbeit kommt, in der die Interessen beider Seiten berücksichtigt werden.
Bevor Sie Diplomat wurden, haben Sie als Banker gearbeitet. Die Lex USA ist im Schweizer Parlament gescheitert. Was bedeutet das für die USA?
I think what it means for the United States is that we have 2 democracies.
Es bedeutet, dass wir 2 Demokratien haben, die dynamisch sind und die entschieden haben, nicht gleicher Meinung zu sein. Aber ich denke, dass beide Länder ein gemeinsames Ziel haben und wahrscheinlich auf dieses gemeinsame Ziel hinarbeiten werden, sodass wir dieses Thema hinter uns lassen und uns auf die Zukunft konzentrieren können. Das bedeutet mehr Zusammenarbeit und eine gestärkte Beziehung.
Muss die Schweiz jetzt damit rechnen, dass schon bald eine weitere Schweizer Bank ins Visier der US-Justiz gerät?
I do know that the Department of Justice is continuing its investigation.
Ich weiß, dass das Justizdepartement sowohl gegen Personen als auch gegen Institute ermittelt, die diesen Personen bei der Steuerflucht helfen. Aber ich will nicht über hypothetische Fragen spekulieren.
Is non-productive.
Zuerst der Bankenstreit, jetzt die Diskussion um das große Überwachungsgesetz der Geheimdienste des NSA. Lässt sich der Terrorismus wirklich nur dadurch bekämpfen, dass die Persönlichkeitsrechte der Bürger derart beschädigt werden?
Wichtig ist, dass diese Themen offen diskutiert werden und die Leute ihre Meinung äußern können. Was die NSA betrifft, so möchte ich Außenminister Kerry zitieren. Er hat gesagt, dass wir zusammen mit unseren internationalen Partnern und Verbündeten in aufwendiger Arbeit Terroristen daran zu hindern versuchen, unschuldigen Menschen Schaden zuzufügen, in den USA und in anderen Gegenden der Welt. Und dass unsere Methoden die Gesetze der Länder unserer Verbündeten und Partner respektieren.
Bundespräsident Maurer mutmaßte kürzlich, die US-Dienste seien wohl auch in der Schweiz tätig. Hat er recht?
We don't comment on security or intelligence matters. I'm sorry.
Wir nehmen keine Stellung zu Themen, die die Sicherheit und die Geheimdienste betreffen. Tut mir leid.
What a pity. Letzte Frage. Wir haben jetzt über die komplizierten, strittigen Fragen gesprochen. Sie werden also ziemlich viel PR machen müssen für Ihre Regierung und für Ihre Gesetze in der Schweiz.
Nun, es ist eine Gelegenheit, die ich genieße, und es ist ein Privileg, mein Land zu vertreten. Ich will mit meiner Arbeit Missverständnisse ausräumen, wenn es denn solche geben sollte. Und ich halte nach Gelegenheiten Ausschau, dank denen unsere beiden Länder, die schon so viel gemeinsam haben, sich noch näher kommen und noch mehr zusammenarbeiten, zum Vorteil beider Seiten.
Das war ein Gespräch mit Jeffrey R. Sellers. Er ist der neue amerikanische Geschäftsträger in Bern. Und mittlerweile ist es 18 Uhr und 25 Minuten. Sie hören Echo der Zeit, und so geht es hier weiter mit dem Gesetz gegen moderne Seuchen und dem Theater, das manche nun auch hören und sehen können. Die Schweiz will sich besser wappnen gegen neue Krankheitserreger, und zwar mit einem neuen Epidemiengesetz. Bundesrat und Parlament haben dem Vorhaben mit großer Mehrheit zugestimmt. Doch dann regte sich Widerstand von verschiedener Seite. Jetzt entscheidet am 22. September die Stimmbevölkerung darüber. Pascal Krauthammer blickt zurück und fragt, warum das 40-jährige Epidemiengesetz überhaupt geändert werden soll.
In Südostasien sind mehrere hundert Menschen an einer mysteriösen, offenbar hoch ansteckenden Lungenentzündung erkrankt. Auch in Australien und Kanada sind Fälle aufgetreten. In Toronto starben zwei Personen, die aus Hongkong eingereist waren.
So tönte es vor 10 Jahren auf Schweizer Radio DRS. In den folgenden Monaten starben immer mehr Menschen an SARS, wie die Lungenkrankheit von nun an hieß. Auch Daniel Koch, damals ganz frisch beim Bundesamt für Gesundheit, wurde, wie andere Epidemieexperten, von den Ereignissen überrumpelt.
Weil man bis anhin nie davon ausgegangen ist, dass sich eine übertragbare Krankheit so schnell um den Globus ausbreiten kann.
SARS wurde so zur ersten Pandemie des 21. Jahrhunderts. Auch in der Schweiz spitzte sich die Situation zu, als die internationale Schmuck- und Uhrenmesse in Basel und Zürich kurz vor der Eröffnung stand.
Es war vorgesehen, dass dann Hunderte von Chinesen aus Hongkong in der Baselwelt ausstellen sollten. Und als das bekannt wurde, da haben die beiden Kantone, Basel und Zürich, gesagt, ja, aber so geht es nicht.
Niemand habe zu diesem Zeitpunkt genau gewusst, wer wann welche Maßnahmen ergreifen müsse, erinnert sich der Basler Gesundheitsdirektor Carlo Conti.
Und da wurde sehr deutlich und klar, dass die bisherigen Mittel, das bisherige Epidemiengesetz zwar durchaus tauglich sein mag für einen kantonalen Gesundheitsdirektor, wenn er Maßnahmen auf seinem Gebiet ergreifen muss, dass aber sofort Kompetenzdiskussionen aufkamen zwischen den Zürcher Ämtern, den Basler Ämtern und den Bundesämtern.
In einer Nacht- und Nebelaktion wurde schließlich die Lösung gefunden, erzählt Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit.
In einer großen Notfallsitzung, die die ganze Nacht gedauert hat, hat man dann zusammen mit den beiden Kantonen die Situation aufgearbeitet und hat dann die Verordnung erarbeitet, die der Bundesrat einen Tag später dann unterschrieben hat und die Arbeit dieser Hongkong-Chinesen bei den Ausstellungszentren stark eingeschränkt hat, was dann dazu geführt hat, dass natürlich in Zürich praktisch die Ausstellung geschlossen werden musste.
Weltweit starben knapp 1000 Menschen an der Lungenkrankheit SARS, die man erst nach massiven Gegenmaßnahmen wie Reiseverboten, Zwangsquarantänen und groß angelegten Desinfektionen in den Griff bekam. Diese Erfahrung kam einem Weckruf gleich. In der Schweiz wurde das alte Epidemiengesetz aus dem Jahre 1970 umgeschrieben.
Das alte Epidemiengesetz sieht eigentlich nur die Normallage und dann die totale Krise vor. Also die totale Krise, das heißt, es hat schon Hunderte oder Tausende von erkrankten Personen in der Schweiz. Das war eigentlich der Ursprung, der das Gesetz vorgesehen hat. Nicht aber eine Bedrohung, die in China ist, aber Einfluss hat auf die Schweiz, wo aber in der Schweiz noch gar niemand erkrankt ist. Und deshalb hat man jetzt im neuen Gesetz auch verschiedene Stufen eingebaut.
Schon frühzeitig soll der Bundesrat nun Maßnahmen anordnen können, damit er Epidemien frühzeitig bekämpfen kann, dies nach Anhörung der Kantone oder aber in Notfällen in Eigenregie. Für die Gegner des neuen Epidemiengesetzes geht diese Neuerung viel zu weit. Sie verweisen auf die letzte Pandemie, das H1N1-Virus, auch Schweinegrippe genannt, die die Schweiz auch mit dem alten Gesetz gut in den Griff bekommen habe, sagt beispielsweise Naturheilpraktiker Daniel Trappitsch.
Es hat ja gezeigt während der Schweinegrippe, dass dort eigentlich relativ rasch und auch gut reagiert werden konnte. Es gab gewisse Probleme, klar, aber die könnten auch anders gelöst werden. Da braucht es kein neues Gesetz.
Weltweit scheint der Trend jedoch in eine andere Richtung zu gehen. Auch die WHO hat wegen der SARS-Krise die internationalen Gesundheitsvorschriften revidiert. Die EU hat ein Beobachtungsinstitut mit 600 Beschäftigten auf die Beine gestellt. Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit stellt heute fest,
es ist schon so, die Welt hat sich auch verbessert bei diesen Bedrohungen, aber man darf nicht stehen bleiben, man muss in die Zukunft schauen und die Schweiz braucht dringend ein neues Gesetz, damit sie für die Zukunft besser vorbereitet ist.
Ob dies auch die Mehrheit der Schweizer Stimmbevölkerung so sieht, zeigt sich in einem guten Monat an der Urne.
So viel scheint sicher. Mit dem neuen Gesetz könnten die Behörden rascher auf Epidemien reagieren. Die Wege zwischen dem Bund und den Kantonen würden verkürzt. Ärzte, Parteien und das Pflegepersonal empfehlen, denn auch mehrheitlich an der Urne Ja zu sagen. Die Frage an Pascal Krauthammer im Bundeshaus, woher kommt denn die Gegnerschaft?
Ja, die Gegnerschaft setzt sich aus verschiedensten Organisationen und Gruppierungen zusammen, so dass es nicht immer einfach ist, eine einheitliche inhaltliche Linie zu finden. Da gibt es etwa christliche Gruppierungen, die sich gegen Präventionskampagnen im Sexualbereich wehren. Da gibt es Bürgerkomitees, die eine Unterwerfung unter die Weltgesundheitsorganisation WHO fürchten. Die junge SVP ist ebenso gegen das neue Epidemiengesetz, wie natürlich auch die Impfgegnerinnen und Impfgegner.
Eben, Sie sprechen das Reizthema Impfen an. Der sogenannte Impfzwang, der ist zweifellos das stärkste Argument der Gegner, oder?
Ja, das ist sicher der emotionalste Punkt der Abstimmung. Für die Gegner kommt nämlich dieses Impfobligatorium im neuen Epidemiengesetz einem Impfzwang gleich. Sie fürchten, dass künftig Personen hier in der Schweiz geimpft werden, gegen ihren Willen, vielleicht auch nur auf Anraten der WHO mit Impfdosen, die nichts nützen oder gar schädlich sind, mit Impfungen, von denen letztlich nur die Pharmaindustrie profitiert. Für Impfskeptiker hier in der Schweiz ist dies schlicht inakzeptabel.
Beruht denn dies auf Fakten oder geht es da um eine Glaubensfrage?
Wie viel bei der Impffrage eine Glaubenssache ist, will ich nicht beurteilen. Fakt ist jedoch, auch das alte Epidemiengesetz, das heute gültig ist, kennt ein Impfobligatorium. Zudem das Impfobligatorium soll nur für bestimmte Gruppen gelten, vor allem für das Pflegepersonal in Notsituationen. Ein Beispiel: erkrankt ein Schweizer an einer hoch ansteckenden Krankheit im Ausland und muss er deshalb zurückgeholt werden, da müsse sich die Schweizer Rettungstruppe vorher impfen lassen. Tut sie das nicht, dann müsste halt eine andere Rettungstruppe den Auftrag ausführen. Einen Impfzwang gibt es aber nicht.
Neben dem Impfobligatorium und der Kompetenzfrage in Krisenfällen, welche Details regelt denn das neue Epidemiengesetz sonst noch?
Sicher interessant sind die Datenschutzbestimmungen. 1970 war das noch kein Thema, heute 2013 jedoch ein ganz großes. Und so gibt es im neuen Epidemiengesetz auch Datenschutzbestimmungen. Für die einen ist das positiv und gut, die Gegner des neuen Gesetzes befürchten jedoch eine gefährliche Fischierung der Bürger und warnen deshalb. Weiter schafft das neue Epidemiengesetz die Voraussetzungen, damit Kinder über gefährliche Krankheiten informiert werden können. Es geht da beispielsweise um Hirnhautentzündungen, aber auch um übertragbare Krankheiten wie HIV/AIDS. Gerade dieser Punkt ist wieder umstritten. Manche Kritiker des Epidemiengesetzes befürchten hier eine Sexualisierung der Kinder.
Das waren Ausführungen von Pascal Krauthammer. Es geht um die Abstimmung am 22. September. Die Zürcher nennen es ihre fünfte Jahreszeit. Wenn sich das linke Seeufer wieder in ein Theatermekka verwandelt, wenn Straßenkünstler, internationale Theatergruppen und Speisen aus aller Welt auf der Landiwiese zum Verweilen einladen, dann ist es unverkennbar Zeit fürs Theaterspektakel. Wunderbar für all jene, die gut sehen, hören und gehen können. Eine Herausforderung hingegen mit vielen Hindernissen für alle anderen. Nun, mit dem Start der 34. Ausgabe des Festivals heute Abend soll sich das ändern. Das Theaterspektakel wird für alle zugänglich sein, auch für Menschen im Rollstuhl, für Hörgeschädigte und Sehbehinderte. Romana Costa.
Gabriele Steiner, 28 Jahre alt, Psychologiestudentin, ist blind und sie will ins Theater.
Weil es die Orte sind, wo eben das Leben stattfindet. Für mich ist das Theater nicht nur visuell, es hat ganz viele andere Qualitäten. Ich kann auch am kulturellen Leben teilnehmen. Also ich denke, die gleichen Gründe, wieso andere Leute hier hinkommen.
Sehbehinderten Menschen wie Gabriele Steiner wird nun erstmals am Theaterspektakel eine visuelle Hilfe angeboten, nämlich eine sogenannte Audiodeskription einzelner Theaterstücke. Da wird live über Kopfhörer beschrieben, was man sieht, aber nicht hört.
Man sieht Kleiderständer, große Kleiderständer, an deren oberem Ende die Köpfe von verschiedenen Tieren angebracht sind. Auf zwei Staffeleien sind Gemälde und es befinden sich derzeit drei Personen auf der Bühne.
Bilder im Kopf habe ich sowieso, ob jetzt eine spezielle Audiodeskription gemacht wird oder nicht. Aber wenn ich noch zusätzliche Informationen habe, was visuell gerade passiert, dann habe ich natürlich noch viel genauere Bilder, kann mir das noch besser vorstellen. Und ja, dann habe ich eigentlich ein nicht ganz vergleichbares Erlebnis wie Sehende, aber so eine annähernde Vorstellung.
Einmal Theater erleben, wie alle anderen, darauf freut sich auch Inga Lars. Sie, ebenfalls 28-jährig, ist seit ihrer Geburt hochgradig schwerhörig. Ohne ihr Hörgerät hört sie gar nichts.
Ich bin wirklich kulturinteressiert und ich würde so gerne ins Theater gehen. Einmal war ich in einer Faust-Inszenierung, die von einer einzigen Person gespielt wurde. Und das war wirklich so toll. Ich habe am Ende geweint, weil ich was verstanden habe. Da habe ich erst mal gemerkt, oh wow, so kann Theater sein. Das war so schön.
Verstehen, was auf der Bühne gesprochen wird, darauf freut sich Inga Lars am Theaterspektakel. Denn bei ausgewählten Stücken steht nun erstmals eine Person neben der Bühne, die simultan in Gebärdensprache übersetzt. Außerdem sind gewisse Bühnen auf der Landivise mit einer sogenannten Induktionsschleife ausgerüstet. Damit überträgt sich der Ton besser auf die Hörgeräte. Die gehörlose Inga Lars wird deshalb garantiert im Publikum sitzen.
Ja, das ist toll, weil ich bin zum ersten Mal in der Position, dass ich nicht immer meinen Freunden sagen muss, nein, ich kann nicht mitkommen. Das ist schon eine neue Sache. Und vor allem finde ich es eben auch wirklich demokratisch. Man merkt, es wird demokratisch. Das Denken der Leute wird gleichberechtigt. Und für mich ist es wirklich ein Stück Freiheit, das ich vorher nicht hatte.
Ein Stück Freiheit für behinderte Menschen und ein wichtiger Schritt für die Integration dieser Leute. Damit übernimmt das Theaterspektakel eine Pionierrolle in der Schweiz. Aber so ein Festival behindertengerecht auszurüsten, das kostet. Für das dreijährige Projekt konnte das Theaterspektakel Sponsoren aus der Privatwirtschaft finden. Ein Glücksfall, denn es sollte selbstverständlich sein, dass Theaterstücke für alle zugänglich sind, findet Werner Heglin, der beim Festival seit Jahren für die Technik zuständig ist.
Es geht uns grundsätzlich darum, auch eine gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen und etwas anzubieten, was eigentlich der Normalfall sein müsste.
Doch für diesen Normalfall gibt es noch einiges zu tun, um das Theaterspektakel auch außerhalb der Zelte, auf dem ganzen Gelände behindertengerecht einzurichten, müssen zusätzliche Geländer erstellt und Rampen optimiert werden. Rollstuhlfahrer Alex Oberholzer etwa versucht bei einem Testlauf, die Behindertentoilette zu öffnen. Vergeblich. Sein Rollstuhl ist zu lang, das Schloss unerreichbar.
Ich bin zu weit von der Tür weg. Das ist jetzt das Problem. Ich brauche jetzt eine Hilfe, die mir die Türen aufmacht.
Das würde eine grössere Rampe bedingen.
Jawohl.
Jawohl, ja. Eine technische Massnahme, die man kann umsetzen kann. Ich kann das gerne entgegennehmen, das ist auch eine grosse Sache,
sagt Technikchef Heglin und notiert sich Punkt für Punkt der Verbesserung für das nächste Jahr. Ein Anfang ist gemacht, aber es gibt noch viel zu tun.
Theater für alle. Das war ein Bericht von Romana Costa. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser für die Nachrichten. Thomas Fuchs am Mikrofon, Ursula Hürzeler.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.